Corso. Kunst und Pop.
Der Corso-Podcast heute mit Christoph Reimann. Hi. Unser Gast heute hat im Moment wirklich viel zu tun. Seine Biografie über Werner Herzog läuft gerade im Kino. Und dann gibt es jetzt auch noch eine neue Graphic Novel, die Thomas Steinecker, unser Gast, gemacht hat. Auch da geht es um die Biografie einer berühmten Persönlichkeit, um Karl-Heinz Stockhausen nämlich, der ja bekanntermaßen Musik gemacht hat wie diese hier. Ein Ausschnitt aus dem Gesang der Jünglinge war das, wegweisend für die Entwicklung der elektronischen Musik. Aber natürlich auch ziemlich irre, ziemlich ungewohnt, was man da hört. Für die Zeit der Uraufführung auf jeden Fall, 1956. Aber auch Jahre danach muss sich das noch ziemlich fremd angehört haben, bis heute eigentlich. Aber auch faszinierend, wie zum Beispiel auch für Thomas von Steinecker, unserem Gast heute im Corso-Gespräch. Hallo.
Hallo, grüß Sie.
Ja, Sie haben ja jetzt zusammen mit dem Zeichner David von Bassewitz eine Graphic Novel über Stockhausen gemacht. Und es war eben dieser Gesang der Jünglinge, der Sie zum Fan gemacht hat von Stockhausen. Was haben Sie denn daran gefunden, so als 12-Jähriger in der Provinz, viele Jahre nach der Uraufführung?
Ich glaube, als 12-Jähriger hört man am besten die Musik von Stockhausen, wenn man da noch so unvoreingenommen ist als Kind. Man hat da noch nicht so Kategorien wie gut, schlecht, billig oder zu kompliziert, sondern man nimmt erstmal auf, besonders wenn man ein Elternhaus hat, was irgendwie sagt, hör dir das mal an, das lohnt sich. Ich fand es zuerst schrecklich, total lächerlich. Und dann habe ich es aber ziemlich oft gehört durch irgendwelche Zufälle, weil es mich auch irgendwie gecatcht hat. Und dann muss ich sagen, wenn man das Stück 5 bis 10 Mal hört, hört man plötzlich Melodien und gerade diese Knabenstimme ist unglaublich schön und melodisch und es hat mich in ganz fremde Welten damals entführt. Ich habe damals auch sehr viel Science-Fiction gelesen und gesehen. Es war irgendwie so auch die Zeit von Star Wars und Raumschiff Enterprise und es hat mich da quasi auf einen anderen Planeten gebeamt, die Musik.
Ja, und diese elektronischen Verfremdungen, die passten dann eben ja auch dazu, so in diese Science-Fiction-Ästhetik irgendwie rein. Ja, Sie erzählen da Ihre Geschichte, diese Geschichte dieser jugendlichen Begeisterung für Stockhausen und parallel dazu gucken Sie in die Kindheit und Jugend von Stockhausen selbst. Also da gibt es die geliebte Mutter, die viel zu früh nicht mehr da war, der Zweite Weltkrieg, die grauen Nachkriegsjahre, der Katholizismus. Es ist ja ungewöhnlich, dass sich der Autor selbst einschreibt in eine Biografie, also die Biografie eines anderen Menschen. Warum machen Sie das?
Ja, das hat jetzt nichts irgendwie mit Eitelkeit zu tun, sondern das war die einzige Möglichkeit, weil ich sehr eng mit Stockhausen befreundet war. Ich habe ihn ja mit 12 dann tatsächlich kennengelernt. Bis zu seinem Tod waren wir dann eng befreundet. Zu behaupten, ich könnte jetzt eine objektive Biografie schreiben, wäre einfach unmöglich gewesen. Dazu war ich viel zu nah dran und subjektiv. Mhm. Und letztlich sollte es auch überhaupt keine klassische Biografie sein, sondern meine Geschichte mit ihm und was mich an ihm damals so fasziniert hat. Und dann auch irgendwann im Lauf der Zeit kam es dann auch zu einer kritischen Auseinandersetzung. Nicht zu einem Bruch, aber schon zu einer größeren Distanz. Und das ist eigentlich diese Geschichte. Ja.
Was ist das für eine Distanz? War das die Zeit, als Sie ihn schon persönlich kannten? Sie haben ja Briefkontakt, glaube ich, aufgenommen zu ihm.
Ja.
Was war das für eine Phase?
Das ist eigentlich die typische Phase, die jeder, sage ich mal, Kind mit einem Vater wahrscheinlich durchmacht, dass man erstmal das aufnimmt, was der Vater so sagt und gemacht hat, gerade wenn es so eine Vaterfigur oder großväterliche Figur wie Karl-Heinz Stockhausen ist, der irgendwie solche tollen Sachen erreicht hat und so viel Visionen hat und so viel über die Welt erzählen kann. Aber irgendwann findet man dann auch sich selber, so mit 18, 19 würde ich sagen, so war das dann bei mir. Da wusste ich dann mehr, was ich eigentlich will im Leben, also vor allem Schriftsteller werden und nicht so sehr Musik. Und vor allem stand ich dann auf eigenen Beinen, auf eigenen Füßen. Ich musste dann nicht mehr Teil des Stockhausen-Kosmos sein. Das ist dann doch ab einem gewissen Punkt sehr vereinnahmt gewesen. Und da habe ich dann gemerkt, das ist eine sehr gute Inspiration, aber ich muss jetzt eigene Wege gehen. Ich kann mich da jetzt nicht so vereinnahmen lassen.
Befreundet blieben sie aber oder kam die Freundschaft nach der Phase der Distanz erst?
Wir waren ab 89, da war ich 12, bis zu seinem Tod 2007 waren wir durchgehend eng befreundet mit vielen Briefen und ich war oft bei ihm und ganz viel bei Konzerten und habe Tourneen mitgemacht. Daran hat sich eigentlich nichts geändert. Es hat sich dann so um 2000 rum, würde ich sagen, als ich dann eben wusste, ich bin Schriftsteller und auch erste Sachen veröffentlicht habe. Da hat es sich dann etwas distanziert, aber es war nie jetzt so, dass es einen Bruch gab oder wir dann keinen Kontakt mehr hatten.
Sie sind ja heute nicht nur Schriftsteller, sondern Sie machen eben auch Filme. Auch da viele Biografien. Sie haben ja auch eine Biografie mal gedreht über Stockhausen. Was kann jetzt so ein Stockhausen im Comic, was hat der vielleicht einem Film voraus? Was kann man da anders machen?
Vor allem zwei Sachen, glaube ich. Einerseits ist man da nicht angewiesen auf Archivaufnahmen aus der Zeit. Sie haben es ja schon angedeutet, wir reden hier eigentlich über die gesamte Geschichte der Bundesrepublik, die sich auch immer wieder im Leben von Karl-Heinz Stockhausen gespiegelt hat, Zweiter Weltkrieg oder dann auch die Hippiezeit in den 60er Jahren. Das alles kann man eigentlich mit viel Recherche und Akribie, aber dann mit wenigen Strichen als Zeichnung fantastisch entstehen lassen, sehr anschaulich werden lassen. Das war einmal die eine Sache. Auch gibt es nicht so viel Archivaufnahmen von Stockhausen im Studio oder von seinem Leben. Also da einen direkten Zugang zu finden und das anschaulich und auch irgendwie unterhaltsam zu machen. Das war das eine. Das andere war, dass Stockhausen ist ja schon nicht nur in seiner Musik, sondern auch in seiner Biografie irgendwie eine für viele Menschen fremde Figur, denke ich, weil auch diese Behauptung, er sei eigentlich ein Außerirdischer und käme vom Sirius, was er dann später behauptet hat. Das ist so eine Selbststilisierung. Das kam mir dann irgendwann vor wie so ein Superman oder Batman, ja, die eigentlich einerseits eine alltägliche Figur sind, aber andererseits dann plötzlich sich in so einen Superheld verwandeln. Und diese Verwandlung hat Stockhausen eigentlich auch gemacht. Es ist eigentlich eine klassische Superhelden-Comic-Geschichte. Deswegen war das für mich so das beste Medium.
Sie erzählen ja sehr detailliert. Wir können zum Beispiel eine Postkarte lesen, die jemand an den WDR geschickt hatte, nachdem da der Gesang der Jünglinge zu hören war. Und ich will den Inhalt gar nicht wiederholen, weil es ziemlich eklig war. Wie sind Sie denn vorgegangen bei der Recherche? Ich meine, einerseits kann man sagen, gut, Sie haben Ihre Recherche als Zwölfjähriger begonnen, als Ihre Leidenschaft ausgebrochen ist für Stockhausen. Wie viele Freiheiten haben Sie sich aber auch genommen? Wie viel Korrektheit musste sein?
Also ich sag mal, 90% ist alles genau so, wie es im Buch steht. Also ich habe sehr viel recherchiert, auch in Archiven. Und diese Postkarte, die Sie gerade erwähnt haben, das ist alles authentisch, ja. Nichtsdestotrotz haben wir es hier mit einem Comic von 400 Seiten zu tun, wo man einfach auch zeitlich oder örtlich raffen muss. Also wenn etwas in New York tatsächlich passiert ist, passiert eine Szene dann im Comic meinetwegen in San Francisco, weil dieser Übergang und die Erklärung, wie er plötzlich nach New York gekommen ist, zu kompliziert gewesen wäre und jetzt auch nicht Ausschlag gegeben hätte. Und es gibt eben viele Geschichten, die er mir als Kind und dann als Jugendlicher erzählt hat, weil ich immer wieder Sachen wissen wollte, gerade über seine Kindheit, die mich fasziniert hat, diese schwierige Kindheit im Dritten Reich, wo er alles verloren hat. Und das sind viele Sachen, die man bisher auch noch nicht wusste.
Kommen wir nochmal auf diese Kindheit zurück und sprechen über die Art und Weise, wie Sie das zusammen mit David von Bassewitz grafisch umgesetzt haben. Also gerade diese Kriegsbilder, diese Nachkriegsbilder, die sind ja in dunklen Farben gehalten, immer wieder leuchtend rote Kleckse da auch zu sehen, wie Blut. Worauf kam es Ihnen beiden, also eben auch David von Bassewitz, dem Illustrator, an bei der grafischen Gestaltung?
Ganz wichtig war, dass wir realistisch zeichnen wollen, also jetzt nicht irgendwie cartoonhaft verfremdet. Also meine Kindheit ist so ein bisschen, was man den Funny-Stil nennt, ja, weil das auch eine andere Tonart ist. Das ist auch oft irgendwie witzig. Und als Gegensatz dazu aber das Leben von Stockhausen, was gerade in den 30er, 40er Jahren ja extrem hart war. Und das ist ein sehr realistischer, gegenständlicher Stil. Und nichtsdestotrotz war uns aber dann auch wichtig, eine visuelle Entsprechung für die Musik von Stockhausen zu finden. Wie visualisiert man das? Da gibt es einerseits die fantastischen Partituren von Stockhausen, die selber schon grafische Kunstwerke sind, also sind auch ganz bunt gehalten. Andererseits war unsere Idee, dass, Sie haben es angesprochen, die roten Kleckse, Blut ist vielleicht eine Assoziation, aber man kann es auch so als außerweltliche Schwingungen lesen. Er war ja auch sehr religiös, der Stockhausen, dass das einerseits so eine spirituelle, abstrakte Sphäre ist, die sich da öffnet, aber immer auch ganz klar die Assoziation ist, das sind irgendwie musikalische Schwingungen, die da plötzlich in diese sehr alltägliche, gegenständliche, realistische Welt reinkommen und deswegen auch irgendwie fremd wirken, wie von einem anderen Planeten.
Die Beatles waren Fans von Karlheinz Stockhausen, haben ihn neben vielen anderen Persönlichkeiten ja auch auf das Cover geholt von der Sgt. Pepper's Platte. Stockhausen hat Kraftwerk beeinflusst, überhaupt die Popmusik. Aber war Karlheinz Stockhausen selbst auch Pop?
Also er selbst hat eigentlich alles, was wir heute als Pop verstehen, total abgelehnt. Also so durchgehende Rhythmen und auch die ganze Ästhetik und das Image, das war für ihn schrecklich. Da war er tatsächlich irgendwie extrem altmodisch. Nichtsdestotrotz erinnere ich mich noch an eine Szene, als ich bei ihm war und er irgendwie ganz aufgeregt ins Esszimmer kam und meinte, er hätte gerade eine fantastische Sängerin gehört. Und da hat er zum ersten Mal Kate Bush gehört, von deren Stimme er total fasziniert war. Ich weiß auch, dass er Sachen von Björk ziemlich gut fand. Also diese Künstler haben ihm auch immer wieder, weil sie ihn so verehrt haben, ihre CDs zugeschickt. Und er hat sich das dann auch immer sehr ernsthaft angehört. Vielleicht war es auch so ein Image von ihm, dass er nach außen hin alles, was Pop war, schlecht fand. Also irgendwann hat er auch mal zu mir gesagt, die wirklich interessanten Sachen passieren heute nicht mehr in der klassischen Musik, sondern in der Rockmusik.
Stockhausen, der Mann, der vom Sirius kam, so heißt die Graphic Novel. Thomas von Steinecker und David von Bassewitz haben sie gemacht. 392 Seiten erschienen im Carlsen Verlag. Thomas von Steinecker, vielen Dank für das Corso-Gespräch.
Dankeschön.
Am Ende wird ja ein zweiter Teil angeteased. Kommt der?
Klar kommt der, auf jeden Fall kommt der. So in 4 Jahren ungefähr, denke ich. Ist halt auch immer eine Frage der Finanzierung und das ist ja ein Fulltime-Job, das muss man auch irgendwie erstmal finanzieren. Ja.
Tja, also dann in 4 Jahren mehr dazu. Das war jetzt der Corso Podcast. Mein Name ist Christoph Reimann. Den Podcast kann man abonnieren, überall dort, wo es Podcasts gibt. Machen Sie es gut. Tschüss.